NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, herzlich willkommen zum Themenabend. Morgen stimmen die Abgeordneten des Bundestages über eine neue Organspenderegelung ab. Daher unser Thema heute Abend, die Organspende. Morgen wird darüber abgestimmt, ob die neue Regelung, die sogenannte Widerspruchslösung, eingesetzt bzw. angewandt werden soll. Sie heißt, wer dies nicht möchte, also kein Organ spenden möchte, muss explizit Nein sagen. Tut er das nicht, ist er automatisch ein Organspender. Um es noch verkürzter zu sagen, wer schweigt, stimmt einer Organspende zu und ist damit automatisch Organspender. Da stellen sich viele Fragen, gäbe es denn tatsächlich mehr Organspender, wenn es zur Widerspruchslösung käme und darf der Staat über den Körper verfügen? Ist die Widerspruchslösung das Ende unserer freien Selbstbestimmung und stimmt denn der Begriff Spende noch, wenn jeder seine Organe zur Verfügung stellen muss? Und natürlich die Frage, ist es verwerflich, wenn ich Nein sage? Wenn ich Nein sage, ich möchte keine Organe spenden, ich bin ein Nichtspender. Über all das wollen wir reden in der ersten halben Stunde mit unseren Gästen. Sie können aber bereits jetzt anrufen, 08000 441 777, 08000 441 777. Und wir reden dann nach den 21-Uhr-Nachrichten miteinander. Dr. Petra Sitte ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke. Und sie ist Mitverfasserin des Gesetzentwurfs zur Widerspruchslösung. Guten Abend, Frau Sitte.
Recht schönen guten Abend.
Frau Sitte, haben Sie einen Spenderausweis?
Ja.
Seit wann?
Ich glaube, seit den 90er Jahren bereits.
Obwohl Sie einen haben, sind Sie für eine Reform dieses Gesetzes?
Ja.
Warum?
Weil ich gern möchte, dass, also sag mal so, ich habe die Perspektive der Betroffenen, der Wartenden, der Erkrankten konsequent übernommen und das konkrete Erleben und die Schilderung aus dem klinischen Alltag plus eben die Frage, wie gehen wir in Zukunft miteinander um, haben mich dazu gebracht, für diese Gruppe, die etwa 10.000 Menschen in der Bundesrepublik Deutschland umfassen, die Perspektive zu übernehmen. Das heißt also auch eine Minderheitsposition in diesem Land zu vertreten und über die Widerspruchslösung die Chance wahrzunehmen, neben dem Gesetz, das wir im vergangenen Jahr verabschiedet haben, für einen weiteren Faktor, der die Zahl der Spenden erhöhen könnte, zu sorgen.
Ob das so sein wird, nämlich die Spenden erhöht, darüber werden wir heute Abend noch reden. Dr. Kirsten Kappert-Gonter ist Sprecherin der Gesundheitsförderung der Grünen im Bundestag. Sie ist zudem Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Guten Abend, Frau Kappert-Gonter.
Guten Abend, Herr Bormann.
Haben Sie einen Spendeausweis?
Ja.
Seit wann?
Seit ich 18 bin, also seit über 30 Jahren.
Halten Sie es für notwendig, dass man einen anderen Weg findet, als über den Spenderausweis Organspenden ja zu initiieren?
Ja, ich halte es beispielsweise für notwendig, dass alle Menschen regelmäßig gebeten werden, sich mit den Fragen der Organspende zu befassen. Das ist ja eine schwierige Angelegenheit, sich mit diesen letzten Fragen des eigenen Todes auseinanderzusetzen. Ich halte es für notwendig, dass Hausärztinnen und Hausärzte mehr aufklären. Und ich halte es auch für notwendig, dass wir endlich ein Online-Register einführen, wo Menschen sich eintragen können. Die Widerspruchsregelung allerdings halte ich für falsch. Erstens, weil sie die Spendezahlen aller Voraussicht nach eben nicht erhöhen wird, sondern etwas Schädigendes tun wird, nämlich das Vertrauen der Bevölkerung zu untergraben. Und darum werde ich morgen vehement für das Gesetz für die freie Entscheidung eintreten, weil wir werden ja morgen über zwei Gesetze abstimmen.
Sie haben schon mit der Argumentation begonnen. Wir werden das noch vertiefen im Laufe dieser Sendung. Bei uns ist auch Professorin Dr. Claudia Wiesemann. Sie ist am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin in Göttingen. Guten Abend, Frau Wiesemann.
Guten Abend, Herr Bormann.
Auch an Sie die Frage, haben Sie einen Spendeausweis?
Nein, ich habe keinen Spendeausweis. Ich bin zwar stets bei der Organspende durchaus positiv gegenüber, aber ich habe selbst längere Zeit auf Intensivstationen gearbeitet. Mir wäre es wirklich wichtig, dass meine Angehörigen in dieser Situation über mich wachen und eine Entscheidung mit meinen Wünschen, aber auch mit dem, was sie für richtig halten, treffen. Ich glaube, das ist sonst nicht zumutbar.
Ist es zumutbar, den Angehörigen ja die Verantwortung rüberzuschieben?
Wenn man sich oft genug mit ihnen darüber unterhalten hat, wenn man sich gut kennt, ja, ich halte es auch für berechtigt, einen Organspendeausweis für sich auszufüllen, wenn diese Entscheidung gefällt wurde. Aber uns allen das vorzuschreiben, uns alleine für uns zu entscheiden und diese ganze, die familiären Beziehungen so ganz außer Acht zu lassen, so dass die Familien in dieser Situation gar nicht mehr mitreden können, das finde ich eine ganz eigenartige Auffassung von Menschlichkeit, auch eine ganz eigenartige Auffassung davon, wie wir sterben wollen und wie die Sterbesituation gestaltet sein sollte.
Ob die Familie tatsächlich außer Acht gelassen wird bei der sogenannten, wenn man es genau nimmt, doppelten Widerspruchslösung, darüber müssen wir heute Abend auch nochmal reden. Dr. Matthias Kaufmann ist der geschäftsführende Arzt der DSO, diese Abkürzung wird auch noch verfolgen heute Abend. Sie steht für Deutsche Stiftung Organtransplantation. Guten Abend, Herr Kaufmann.
Guten Abend.
Auch an Sie die Frage, haben Sie einen Ausweis?
Schon seit dem letzten Jahrtausend, ja.
Seit dem letzten Jahrtausend, das klingt schon sehr, sehr lang. Sind Sie mit dieser Regelung einverstanden oder sind Sie auch mit einer Neuregelung im Sinne der Widerspruchslösung?
Also ich denke, wir müssen einfach feststellen, dass die aktuell bestehende Lösung nicht das umsetzt, was wir in der Bevölkerung ja eigentlich an positiver Einstellung zur Organspende in allen Befragungen immer wieder erleben.
Lassen Sie mich das kurz mit Zahlen untermauern. Also 84% der Bundesbürger stehen ja einer Organspende positiv gegenüber, wie man so schön sagt, aber nur 39% besitzen einen Spenderausweis.
Ja, das stimmt wahrscheinlich auch nicht so ganz, denn nach unseren Erfahrungen sind wir gerade bei 16%, wenn wir tatsächlich in den Kliniken dann vor Ort sind.
Ja.
Also der Anteil ist noch deutlich geringer und das ist einfach für uns ein Anlass dafür zu glauben, dass die aktuellen informationsgetriggerten Regelungen nicht effektiv sind.
Und Ihre Hoffnung ist, dass die sogenannte Widerspruchslösung die Spenderzahl herauftreiben wird?
Ich denke, es ist ein positiver Faktor in dem System. Es ist multifaktoriell sicherlich, was passieren muss in Deutschland, auch strukturell. Und das ist ja über die jetzt auch in Kraft getretene Gesetzgebung aus diesem Sommer ja schon auf den Weg gebracht worden. Es muss strukturell in den Kliniken auch etwas sich verbessern. Da hoffen wir natürlich darauf, dass das jetzt in den nächsten Jahren auch wirklich dann sichtbar wird. Aber auch auf der Seite der Umsetzung der Kampagnen müssen wir einfach feststellen, dass das nicht genug Durchdringung offensichtlich geschafft hat und nicht dazu geführt hat, dass dieses gewünschte Ausfüllen von Spenderausweisen so passiert. Und das muss man irgendwann auch mal anerkennen.
Klären Sie es nochmal kurz auf, wie viele Menschen warten auf eine Organspende und wie viel stehen zur Verfügung?
Naja, wir haben in Deutschland etwas unter 10.000 Patienten auf der Warteliste. Wir gehen davon aus, oder wir müssen davon ausgehen, die Zahlen, dass täglich etwa 3 Patienten sterben, weil sie nicht rechtzeitig ein Organangebot bekommen. Und wir sind ja eingebunden in das System Eurotransplant, das heißt mit unseren unmittelbaren europäischen Nachbarn. Und da müssen wir eben auch zur Kenntnis nehmen, dass wir es mal gerade eben so schaffen mit den Spenderzahlen pro Million Einwohner, die Eingangskriterien in dieses System zu erfüllen. Wir liegen deutlich hinter unseren Nachbarländern und wir importieren jedes Jahr Organe aus anderen Ländern. Wir transplantieren in Deutschland mehr Patienten, als wir eigentlich an Organspender haben. Das geht zu Kosten unserer Nachbarländer.
Wenn Sie die Nachbarländer ansprechen, ich sage ein paar Zahlen. In Deutschland, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmen sollte, auf 1 Million Einwohner kommen 11 Spender. Ist das auch Ihre Zahl?
Das ist jetzt die Zahl aus dem letzten Jahr.
Ja.
2017 hatten wir ja einen historischen Tiefstand. Da sind wir sogar unter 10 Spender pro Million Einwohner gewesen. Das wäre die Zu dem Zeitpunkt hätte man uns den Eurotransplant nicht mal aufgenommen.
Wenn wir die Zahlen nehmen aus Österreich, wo es die Widerspruchslösung ja gibt, sind es 24 Spender auf 1 Million Einwohner und in Spanien sogar 39%. Können Sie sagen, ist das ein Votum für die Widerspruchslösung? Kann man das heranziehen als Argument?
Das wäre sicherlich zu einfach, es nur auf diese Regelung zu. In beiden Ländern, die Sie genannt haben, insbesondere Spanien, sind noch eine ganze Reihe anderer struktureller Unterschiede im Vergleich zu Deutschland. Jedem einzelnen von diesen strukturellen Unterschieden dann eine einzelne Prozentzahl in dem Anteil der Spender zuzuordnen, das ist kaum möglich. Ich glaube, es ist eine Zusammenschau verschiedener Faktoren und dass eine Widerspruchslösung einen positiven Einfluss hätte, ja, das denke ich. wie hoch der genau ist.
Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, aber dann muss man doch auch zunächst noch sagen, dass weder in Österreich noch in Spanien eine Widerspruchslösung praktiziert wird, wie sie im Moment im Bundestag gerade diskutiert wird. Es wird ja im Grunde in weiten Ländern genau das praktiziert, was wir in Deutschland auch machen, nämlich auch ein Gespräch mit den Angehörigen geführt und auch ohne Einwilligung der Angehörigen nicht explantiert. Also ist dieser Vergleich doch nicht ganz korrekt.
Frau Wiesemann, bevor wir so ins Detail gehen und die Länder miteinander vergleichen, lassen Sie uns noch mal kurz klar machen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir von der doppelten Widerspruchslösung sprechen. Frau Dr. Petra Sitte, Sie haben an dem Gesetzentwurf mitgearbeitet. Was heißt das jetzt für den Alltag, die doppelte Widerspruchslösung?
Also zunächst mal heißt das für den Alltag, so würde das Gesetz beschlossen werden, dass das mit einer Informationskampagne beginnt, dass alle ab 16 Jahre angeschrieben werden und darauf aufmerksam gemacht werden, dass, sofern sie nicht widersprechen, sie als Organspenderinnen und Organspender betrachtet werden. Dieses Anschreiben, diese Kampagne bedeutet eine dreimalige Wiederholung. Darüber hinaus ist vorgesehen, über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, über die Kassen nach wie vor. Das sind übrigens Gemeinsamkeiten zwischen den Gesetzentwürfen, diese Aufklärung vorzunehmen. Auch darüber hinaus, weil man braucht ja auch erstmal einen Einstieg. Und diese Einstiegsphase nimmt Zeit in Anspruch, genauso wie die Schaffung des Registers beim Bundesministerium,
Bleiben wir nochmal alltäglich. Also ich habe dreimal Post bekommen und dreimal habe ich mich damit beschäftigen müssen, wenn ich jetzt hier nicht Nein kreuze, bin ich ab morgen automatisch Organspender. Ist das richtig?
Dann ist man Organspender, richtig.
Wo wird das festgehalten? Wo wird das Nein festgehalten?
Also das Nein kann in unterschiedlicher Weise festgehalten werden. Zum einen in dem noch zu schaffenden Register. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ich habe immer Probleme, diesen Namen auszusprechen, dort soll das Register geschaffen werden. So sieht es auch der andere Gesetzentwurf vor, also da haben wir eine Gemeinsamkeit. Und man hat die Möglichkeit, länger darüber nachzudenken, man kann aber ebenso gut, das ist ja schon jetzt so, ohne irgendwelche Angabe von Gründen auch erstmal signalisieren bzw. angeben, dass man nicht bereit ist, Organe zu spenden. Und würde denn der schlimmste Fall eintreten? In Deutschland bedeutet das, dass man den Hirntod erleiden muss, dass das nachgewiesen werden muss nach einem ziemlich komplizierten, Prozedere. Dann würde es bedeuten, dass die Angehörigen nochmals gefragt werden, ob ihnen Umstände bekannt sind, die einen solchen Widerspruch des Betroffenen, des Verstorbenen oder der Verstorbenen belegen können. Das würde bedeuten, es geht nur um den Widerspruch. Die Angehörigen selber müssen nicht mehr im Kern entscheiden. Denn ich habe immer wieder erlebt bzw. gesagt bekommen, sowohl von Medizinern als auch von Angehörigen, die das schon erlebt haben, dass sie in einer extremen Trauersituation, in tiefer Bestürzung über den Tod des Angehörigen oder der Angehörigen gefragt werden nach Organspende, wenn denn derjenige sich auf dem bisherigen Weg über die Entscheidungsregelung nicht entschieden hat. Und das ist sozusagen eine Doppelbelastung. Das würde in Zukunft den Angehörigen genommen werden. Und letzte Anmerkung, es ist schon heute Praxis, dass die Mehrzahl der Organe, die entnommen werden, bei Verstorbenen entnommen werden, die sich nie erklärt haben. Das heißt, wo tatsächlich die Angehörigen die Letztentscheidung fällen. Und insofern greifen wir diese Situation auch mit der Widerspruchslösung auf.
Um das nochmal klar zu machen, die Widerspruchslösung heißt, wenn ich Nein sage, ich möchte keine Organe spenden, ist das gewichtige Wort.
Ja.
Aber es kann niemand, meine Angehörigen, meine Ehefrau, mein Ehemann nicht sagen. Sie hat aber in der letzten Woche noch gesagt, ich habe es mir anders überlegt.
Naja, erstens, da kann ja der Kollege nachher aus dem medizinischen bzw. klinischen Alltag sagen, wird tatsächlich dann gemeinsam nochmal darüber beraten, wie stark ist tatsächlich oder belegbar diese Position, die geänderte Position. Und wir haben uns auch in unserer Gruppe, es wird ja auch Durchführungsbestimmungen geben, so verständigt. Und das ist auch bisher Praxis, wenn es da eine Differenz gibt, dann findet die Organentnahme nicht statt.
Mhm. Frau Kappert-Gunter, Sie sind bei den Grünen und sind Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sind für eine andere Lösung. Was haben Sie denn gegen diese Widerspruchslösung? Das klingt doch eigentlich alles ganz menschlich abgestimmt.
Ja, man muss da ja sich die Details anhören. Erstens gibt es keinen Beleg dafür, dass die Strukturwiderspruchsregelung tatsächlich zu einer Erhöhung der realisierten Organspenderaten führen würde. Beispiel Spanien, da gilt die formale Widerspruchsregelung seit 1979 komplett ohne Effekt. Erst als die Strukturen, die Abläufe in den Krankenhäusern sich verändert haben in Spanien, dann stieg die Organspenderrate signifikant an. Wir haben auch Beispiele wie zum Beispiel Griechenland, wo die Widerspruchsregelung gilt und die haben eine realisierte Organspenderrate von um die 4%. Also die Widerspruchsregelung an sich wird nichts nutzen, sondern die Stellschrauben sind ganz woanders. Und wenn man genau dahin gehört hat, was Frau Sitte gerade gesagt hat, diese ganzen Aufklärungsvorhaben, die sollen, diese dreimalige Aufklärungskampagne soll vor dem 18. Lebensjahr stattfinden, danach nicht mehr.
Die bestehenden,
das steht aber so in Ihrem Gesetzentwurf und auch die bestehenden Informationspflichten der Krankenkassen werden gestrichen. Also steht es in Ihrem Gesetz. Und wenn Sie das mit den Angehörigen gerade erzählt haben, auch das steht in Ihrem Gesetz. Die Angehörigen müssen belegen, dass ihr Angehöriger zu Lebzeiten widersprochen hat. Und wenn sie das nicht belegen können, dann gilt der Tote als potenzieller Organspender. Und das sind Dinge,
die halte ich für... Nicht die Angehörigen müssen den Widerspruch belegen.
Doch, das, auch so steht es in Ihrem... Naja, dann müssen Sie Ihr Gesetz lesen.
Ich glaube, Sie müssen beide nochmal lesen, weil Sie müssen morgen abstimmen.
Ja, aber genau das ist
das Problem an solchen Debatten, dass wir mit gegenseitigen Unterstellungen arbeiten, die so nicht zutreffen
und für die Zuschauer nicht nachvollziehbar sind. Was Sie da aufgeschrieben haben. Aber das A und O ist, die Frage ist ja, kann man Menschen, das ist ja sozusagen die zentrale Frage, zumuten, sich einmal in ihrem Leben mit dieser Frage zu beschäftigen und dann diesen Widerspruch zu dokumentieren. Und ich bin der Auffassung, dass es Menschen gibt, die sich nicht mit diesen letzten Fragen konfrontieren können. Das sind Menschen in einer psychischen Krise, das sind Menschen, die in ihrem Alltag überlastet sind, die viele andere Probleme haben, ihren Alltag zu gestalten. Die werden sich möglicherweise nicht mit dieser Frage beschäftigen und dann auch ihren Widerspruch nicht dokumentieren. Und wollen wir wirklich, dass diesen Menschen womöglich gegen ihren Willen ein Organ entnommen wird? Und ich sage, das kann man nicht wollen. Wir müssen die Schwächsten schützen.
Gut, nehmen wir es mal, Sie sprechen von den Schwächsten, nehmen wir mal den Aspekt, den Sie auch angesprochen haben. Und die Frage geht an Frau Wiesemann. Sie ist zuständig heute Abend für die Ethik in der Medizin. Wie ist das denn? Kann man den Menschen zumuten, von Staatsseite aus, beschäftige dich bitte mit deinem Tod und beschäftige dich bitte damit, was mit deinen Organen werden soll? Kann man das Menschen zumuten oder sollte das, ja, ich sag's mal so, in Stille geschehen?
Ich glaube schon, dass wir alle eine solidarische Pflicht haben. Es sollten uns die Schicksale der kranken und auf ein Organ wartenden Menschen nicht gleichgültig sein. Das ist Teil unseres Selbstverständnisses als ein solidarisch aufgebautes Gemeinwesen. Die Frage ist, und das heißt auch, sich darüber Gedanken zu machen, ob man etwa einer Organentnahme zustimmen würde oder nicht.
Kann man denn Solidarität? Lassen Sie mich kurz mal dazwischen fragen. Ja. Das heißt doch aber, Sie erzwingen eine Solidarität.
Das ist es eben genau. Ich erzwinge eine Solidarität zu einem ganz bestimmten momentanen Ereignis und zwar zu einer in einer Situation, in der ich ja im Grunde noch überhaupt keine, mir wirklich keine klaren Vorstellungen machen kann davon, worum es da eigentlich geht. Ganz vielen Menschen ist diese Situation sehr fremd, sehr angsteinflößend auch. Es ist vielleicht ja auch das ungewöhnlichste, die ungewöhnlichste Art des Sterbens, wenn man auf einer Intensivstation im Hirntod verstirbt, die allein schon die Fakten zu erklären, das ist hochkompliziert, was auch an Begleitprozessen für eine Organentnahme alles nötig ist. Mhm. Also da eine Auseinandersetzung quasi zu erzwingen, im Moment des Gesundseins als 20-Jähriger vielleicht, oder wie Frau Kappert-Gonter gerade zu Recht sagte, auch in einer Phase, in der man womöglich gerade Examenssorgen oder sonst welche ernsthaften Schwierigkeiten hat. Das scheint mir so, so sinnwidrig zu sein. Mhm. Ich glaube, die Auseinandersetzung muss über einen längeren Zeitraum gehen, die muss sozusagen in Zusammenspiel mit den Menschen um einen herum sein, die sich ja auch um einen kümmern werden. Man ist ja nicht von jetzt auf gleich hirntot, sondern da geht in der Regel eine Krankheitsphase voraus, in der die Angehörigen ja auch anwesend sind und Sorge tragen und sich kümmern um diese Person. Und dass dann sozusagen erst über einen Prozess und auch in Gesprächen, die man früher mit dem noch gesunden Lebenden geführt hat, sozusagen eine Gewissheit wächst, ja, das wäre jetzt eine richtige Situation, um auch eine Organspende zuzustimmen. Oder nein, das geht jetzt hier nicht, das ist eigentlich unerträglich. Das muss doch möglich sein.
Also das ist nicht zutreffend. Erstens würde ich noch mal was sagen zu den Aufklärungen. Es bleibt
nicht zutreffend, Frau Sütte?
Es bleibt eine Daueraufgabe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es bleibt eine Daueraufgabe der Krankenkasse und entsprechend bei den Ländern. Und das findet jetzt schon statt. Und wieso sollte unser Gesetz in irgendeiner Weise begründen, dass diese Einrichtungen in Zukunft nicht mehr aufklären? Das trifft einfach nicht zu. Das Zweite ist...
Das ist aber aus Ihrem Gesetz gestrichen. Wir haben es heute extra nochmal nachgelesen.
Frau Sitte, bitte, mir ist wichtig, es geht nicht nur um Aufklären.
Naja, natürlich geht es auch um Aufklären. Ja, natürlich, das ist doch aber selbstverständlich.
Es geht um eine innere Auseinandersetzung mit der Tatsache des eigenen Sterbens und es geht auch um eine Auseinandersetzung der Angehörigen mit der Tatsache des
Sterbens. Warum soll das bitte in unserem Gesetz eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Ende des Lebens, auch mit dem Fall, dass man einen Hirntod erleidet, einen Unfall, einen Schlaganfall, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung mit Blutgerinnselbildung im Hirn, was auch immer. Warum bitte soll das nach unserem Gesetz vertieft nicht möglich sein? Woraus schließen Sie das aus diesem Gesetz? Ich will mal eins sagen, die Mehrzahl der Betroffenen warten jahrelang auf die Organe. Es gibt eine ganze Reihe, die vergebens darauf warten. Es gibt auch Menschen, die von den Listen wieder gestrichen werden müssen. Sie haben vorhin selber völlig zu Recht gesagt, das ist ein solidarischer Umgang miteinander. Der schließt doch die vertiefte Beschäftigung damit nicht aus. Und das verhindert ja nun wirklich unser Gesetzentwurf überhaupt nicht. Weil ich bin jederzeit in der Lage, entweder meinen Widerspruch zu erklären, aber ebenso gut, alles ohne Angabe von Gründen, diesen Widerspruch wieder zurückzunehmen.
Aber es kann eben sein, dass Menschen abgehalten sind von psychischen Erkrankungen durch Alltagsgeschehen, sich auseinanderzusetzen und ihren Willen noch nicht zu bilden und somit auch nicht zu dokumentieren.
Dann können Sie doch widersprechen.
Dann können Sie diesen Willen eben noch nicht fassen und auch nicht dokumentieren. Und wenn Sie dann sterben durch einen Unfall beispielsweise in frühen Jahren, dann kann es sein, dass ein Mensch diesen Willen eben noch nicht dokumentiert hat und dann aber als Organspender gilt. Und das, finde ich, ist eine gruselige Vorstellung, dass womöglich Menschen Organe entnommen werden, ohne dass die das womöglich wollten und ohne dass die aktiv zugestimmt haben.
Lassen Sie mich noch einen anderen Aspekt hinzufügen, Herr Dr. Kaufmann. Sie sind von der Deutschen Stiftung für Organtransplantation. Wir sind an dem Punkt, es ist eine Entscheidung zu treffen. Ich muss mich informieren und muss dann Widerspruch einlegen, sonst bin ich halt Organspender. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist die Bequemlichkeit? Ich rede jetzt gar nicht über Menschen, die nicht in der Lage sind, sich zu entscheiden, sondern die Bequemlichkeit der Menschen, ach, lass laufen, wird schon irgendwie. Wie schätzen Sie das ein? Den Faktor der Bequemlichkeit, damit will ich mich gar nicht beschäftigen, was soll das?
Gut, wenn es passiert ist, können wir die Leute nicht mehr dazu fragen, ob sie zu bequem waren. Aber ich glaube, die schon ganz erheblich. Also ich finde es auch so im gewissen Grade natürlich auch verständlich. Wer beschäftigt sich schon gerne mit seinem eigenen Tod? Und mit dem, was dann da drumherum so passiert. Es mag den einen oder anderen gehen, der plant vielleicht schon seine Trauerfeier im Vorwege, aber das Gros der Bevölkerung tut es nicht. Auf der anderen Seite, und das finde ich immer so ein ganz interessanter Aspekt dabei, wir alle schließen irgendwie Lebensversicherungen ab. Die kalkulieren alle unseren eigenen Tod ein. Wir denken da schon auch dran. Vielleicht liegt es daran, dass da aus welchen Gründen auch immer uns Lebensversicherungen anders dargeboten werden und wir da zugreifen. Aber nein, der Tod ist schon etwas, was wir durchaus auch mit in unserem eigenen Kalkül haben. Und was ich jetzt so ganz interessant fand, auch bei der doch ja sehr intellektuellen Diskussion, die jetzt gerade so anhob. Da wird jetzt wieder darauf abgehoben, das kann man doch dem einzelnen Bürger für sich selber ja kaum zumuten. Ja, aber was passiert denn jetzt? Jetzt wird es den Angehörigen zugemutet. Ja. Das ist die Situation und wir haben jetzt schon lange Jahre erhebliche Aufklärungskampagnen. Am Ende des Tages haben wir 16% von Patienten, die wir vorfinden, wo eine Eigendokumentation vorliegt. Der Rest wird auf die Angehörigen abgewälzt.
16% Eigendokumentation.
Aber wenn Ihnen das jetzt zu intellektuell ist, dann lassen Sie uns mal über klare Zahlen reden, dann kommen wir ein bisschen runter auf die Erde. Es wurde ja sehr viel geklagt über den Einbruch der Organspendezahlen in den letzten Jahren. Exakt ist es übrigens seit 2012. 2012 war der Organspendeskandal, also der Verteidigungsskandal. Die ganz wesentliche Ursache für den Einbruch der Organspendezahlen waren nicht die Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht damit auseinandersetzen wollten mit dem Tod, sondern es waren die Krankenhäuser. Die Melde- und Entnahmezahlen bei den Krankenhäusern sind eingebrochen. Das ist der Grund dafür, dass wir plötzlich bei ganz verheerenden Zahlen von unter 10 pro 1 Million Einwohner angekommen sind. Und die Zunahme 2018 ist auch ganz genau wieder umgekehrt eine Zunahme der Meldungen seitens der deutschen Krankenhäuser. Hier liegt das Problem doch begraben.
Wir haben ja schon im Eingangs gesagt, dass es ein multifaktorielles Ereignis ist.
Einer zur Zeit, bitte.
Dann müssen wir uns doch auch fragen, warum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus auch sehr sensibel auf solche Debatten reagieren.
Ich würde gerne noch mal auf die Hörersicht zurückkommen. Herr Kaufmann, wir haben über die Angehörigen gesprochen. Gäbe es denn aus Ihrer Sicht eine Lösung, ob Widerspruchslösung oder andere Lösung, wo man dieses Problem, ja, die Angehörigen werden letztendlich es entscheiden müssen, wo man dieses Problem vermeiden kann, dass die Angehörigen in die Zwangslage kommen?
Naja, dann wäre die ganz, aber dann sind wir wieder sehr bei jedem einzelnen Bürger angekommen, wenn Sie die Angehörigen aus diesem Entscheidungsprozess rausnehmen. Das wäre dann nicht eine doppelte Widerspruchslösung, sondern es wäre die einfache Widerspruchslösung. Das heißt, es entscheidet an sich und allein, was dokumentiert ist, durch den Verstorbenen.
Was spricht dagegen?
Das ist eine philosophische Entscheidung, ob man das machen möchte. Ich denke, dass jetzt bei dieser doppelten Widerspruchslösung das auch ein gewisses Mitnehmen oder ein Kompromiss darstellt, um einfach auch nochmal vielleicht eben diese Möglichkeit der Reflexion nochmal zu haben, mit der Familie zu sprechen, ob vielleicht doch in der letzten Zeit eine nicht schriftlich dokumentierte Willensbekundung seitens des Verstorbenen da gewesen ist und die dann eben auch respektieren zu können. Ja.
Frau Wiesemann, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auf Intensivstationen gearbeitet und kennen auch, sage ich mal, den Alltag auf solch einer Station. Wie muss man sich das vorstellen? Da ist jemand hirntot. Die Ärzte haben die Möglichkeit, es ist ein Mensch, der ist für die Organentnahme geeignet und wir müssen jetzt uns aber absichern. Was passiert dann?
Es wird zunächst eine ausführliche neurologische Diagnostik durchgeführt, die versucht herauszufinden, ob es noch Reste von Gehirnfunktionen gibt oder ob das Gehirn komplett abgestorben ist. Und diese Untersuchung wird nach einem gewissen Zeitraum wiederholt. Und dann kann auf der Basis dieser Untersuchung festgestellt werden, nein, das ist liegt offensichtlich der komplette und irreversible Hirntod bei diesen Patienten vor. Das heißt, es kann nie wieder jemand zu einem personalen Leben erwachen.
Sie hören die Musik, wir nähern uns den Nachrichten. Wir wollen nach den Nachrichten darüber reden, was das bedeutet für die Ärzte, sich jetzt die Angehörigen zu suchen, die da womöglich noch ein Votum abgeben müssen. Wir reden im Themenabend heute über die Organspende, ein Thema, ja, was viele beschäftigt und was viele Debatten auslöst. 0800 441777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitdiskutieren und wir reden dann nach den Nachrichten miteinander. 0800 441777. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Wir reden im Themenabend heute Abend über die Organspende und Anlass ist die Tatsache, dass morgen der Bundestag darüber abstimmen muss, ob es die neue Regelung der sogenannten Widerspruchslösung geben soll. Wir haben schon in der ersten halben Stunde darüber gesprochen. Wir werden das nochmal erörtern, was genau die Widerspruchslösung ist. Aber vorher haben wir mal gefragt, was meinen Sie denn? Was sagen Sie zur Widerspruchslösung?
Finde ich absolut richtig. Ich bin Organspenderin oder ich habe meinen Ausweis im Portemonnaie. Und es gibt einfach zu wenig Menschen, die Organe spenden. Und von daher finde ich es prinzipiell erstmal richtig, dass jeder Organspender sein soll. Und dann kann er sich damit auseinandersetzen. Und wenn er das nicht möchte, dann widerspricht er ihm und sagt nein. Kommt für mich nicht in Frage.
Ich finde das schon, dass man das so wie jetzt lassen sollte, dass es jedem frei steht, weil einige haben ja auch ihre Glauben und so, wo man das nicht sollte. So habe ich mir auch noch keinen Gedanken drüber gemacht. Aber wenn einer aus der Familie oder Freunde das bräuchten, würde ich auch sofort was spenden, wenn das gehen würde.
Aber ich würde es schon gut finden, wenn Familie im Endeffekt noch das Mitspracherecht hat. Aber ich würde es auch befürworten, wenn jemand das lebensnotwendig braucht und ich gerade der Passende dafür bin, dass er das bekommen würde.
Also ich finde das eigentlich schon sinnvoller, wenn jeder dazu aktiv Widerspruch machen muss. Weil ich glaube, das bringt am meisten halt. Aber es ist dann auch ganz wichtig zu überprüfen, dass da nicht Sachen wirklich verkehrt laufen. Wenn man eben hirntot ist, dann ist man eben hirntot. Und das muss man vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlichen. Was bedeutet das?
War das nicht auch so, dass man, wenn man einen Personalausweis oder einen Antrag beantragt, dass man da alle 10 Jahre gefragt wird? Das finde ich eine gute Lösung, dass man von Zeit zu Zeit darauf gestoßen wird und sich aktiv damit auseinandersetzen sollte. Aber das von vornherein, dass jeder als Organspender, wie in Österreich ist es, glaube ich, zum Beispiel, gilt, das finde ich nicht gut.
Soll jeder als Organspender gelten, wie das die Hörerin eben gesagt hat, sagen, also wenn ich nicht Nein sage, dann bin ich automatisch Organspender. Darum geht es heute Abend. Was sagen Sie dazu? 0800 441 777. Dr. Matthias Kaufmann ist von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Ist denn für Sie der Hauptgrund, warum man überhaupt diese Frage diskutiert, der Umstand, dass wir zu wenig Organe in Deutschland haben?
Ich denke, der Hauptgrund ist, dass jetzt nach diesem historischen Tiefstand 2017 überhaupt eine gesellschaftsweite und politikweite Diskussion in der Öffentlichkeit zu diesem Thema begonnen hat und die nach wie vor da ist und aktiv ist, was mich sehr, sehr freut und was einen großen Effekt hat. Und da sind, denke ich mal, alle Komponenten auf den Prüfstand gestellt worden. Und das ist ja vorhin auch schon gesagt worden. Natürlich sind auch die Strukturen in den Kliniken etwas, was auf jeden Fall angeguckt werden sollte und musste. Und da sind ja auch schon von der Gesetzgebung ein entsprechendes Strukturgesetz auf den Weg gebracht worden. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Aber in diesem Zusammenhang eben auch nochmal zu überprüfen, wie weit greifen eigentlich die Maßnahmen, die wir bisher zur Einwilligung der Bevölkerung und der Umsetzung des Bevölkerungswillen, der ja in den Umfragen ja doch bei immer konstant zu über 80% eigentlich liegt, wie ist der eigentlich in den Gesetzen abgebildet? Das macht sicherlich Sinn, das jetzt noch einmal anzuschauen.
Uns hat geschrieben Michael Kiekhöfel aus Kempen, er schreibt, niemand soll zum Spenden gezwungen werden. Alle sollten aber zu einer Erklärung notfalls auch genötigt werden, denn es geht ja um Leben und Tod. Dies sollte der Staat jedem zumuten und das ist meines Erachtens auch nicht zu viel verlangt, denn jeder von uns könnte schneller als gedacht eine Organspende benötigen. Frau Dr. Petra Sitte ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. Sie hat diesen Gesetzentwurf miterarbeitet. Hier sind zwei Worte drin in dieser Mail von Herrn Kiekhöfel. Einmal soll nicht genötigt, soll notfalls auch genötigt werden und es ist dem den Menschen zuzumuten, dass der Staat ihm, ja, ich sag's mal in meinen Worten, zu dem Gedanken zwingt, setz dich mit deinem Tod auseinander. Haben Sie bei der Entwicklung des Gesetzentwurfs an diese beiden Wörter Nötigung und Zumutung gedacht?
Ich weniger, aber selbstverständlich sind das Vorwürfe, die uns in Gestalt von E-Mails oder anderen Beiträgen erreichen als Politiker. Ich will nur ganz klar sagen, dass dieser Gesetzentwurf gewissermaßen einen sanften Druck aufmacht. Beschäftige dich mit diesem Thema. Ich finde aber angesichts der Dramatik, der die Wartenden gegenüberstehen, ist uns anderen, die vermeintlich gesund sind, die sich darüber entscheiden sollen, in der Mehrzahl darüber entscheiden sollen, durchaus zuzumuten, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Und selbst wenn wir jetzt sagen, nee, ich will mich jetzt nicht entscheiden, dann kann ich sozusagen, ich habe es vorhin schon erwähnt, ohne Angabe von Gründen widersprechen und mir die Zeit nehmen, weiter darüber nachzudenken. Das ist völlig unbenommen. Und ich habe das für mich gerade auch vor dem Hintergrund, dass behauptet wird, unser Gesetzentwurf sei verfassungswidrig, auch immer auf den Punkt gebracht. Es handelt sich ja, wie vorhin gesagt worden ist, um eine Gruppe von etwa 10.000 Menschen. Ich glaube, dass der Staat da auch eine Schutzfunktion hat gegenüber diesen Menschen, ihnen eine bessere oder in ein Konglomerat von Möglichkeiten in den Maßnahmen zu bieten, die ihnen mehr Organe zur Verfügung stellen, auch wenn es eine Vielzahl von Faktoren dafür
gibt. Gut, dahinter ist ein Fragezeichen, ob tatsächlich dann mehr Spender wirklich sich bereit erklären und ob es mehr Organe gibt. Das ist nicht geklärt. Ist das geklärt aus Ihrer Sicht?
Ich will es nochmal ausdrücklich sagen. Das wird immer behauptet, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt. Und das ist, es gibt keinen singulären Zusammenhang. Das ist ja vorhin schon gesagt worden. Es ist ein Komplex von einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Und ich habe für mich beschlossen, wenn wir im letzten Jahr dieses Gesetz verändert haben, in dem Kliniken besser ausgestattet werden,
Das ist ein anderes Feld.
Nein, das gehört schon zusammen.
Gut, aber lassen Sie uns das mal trennen. Wir sind noch bei dem Hörer, der sich oder Hörerin.
Ich finde, man kann es nicht trennen.
Ich würde es gerne trennen, weil die Hörer sich entscheiden müssen, sage ich nein oder sage ich nicht nein. Frau Dr. Kirsten Kappert-Gonter, Sie haben ein anderes Modell. Sie sagen, es gibt eine sogenannte Entscheidungslösung. Was ist Ihr Gegenmodell?
Also wir sind der Auffassung, Schweigen darf in einer so zutiefst persönlichen Frage, nämlich der, ob ich nach meinem Tod Organspenderin sein will oder nicht, nicht Zustimmung bedeuten. Und darum muss man die Menschen in den Stand versetzen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und sich zu erklären. Und dafür schlagen wir eben vor, das hat ja auch eine Hörerin eben schon hergeleitet, dass immer, wenn ein Mensch einen Ausweis beantragt oder verlängert, er oder sie gebeten wird, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und zusätzlich wollen wir, dass die Hausärzte und Hausärztinnen als Vertrauenspersonen der Menschen regelmäßig Gespräche anbieten über dieses wichtige Thema Organspende und vor allem auch Beschäftigung mit dem eigenen Tod. Und dass das sinnvoll ist, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass ich Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und seit 25 Jahren auch in diesem Beruf gearbeitet habe. Es ist sinnvoll für Menschen, sich auch über diese letzten Fragen Gedanken zu machen und da Menschen zu befähigen. Das halte ich für einen sehr klugen Vorschlag. Aber man darf die Menschen eben nicht zwingen, weil die Gefahr ist, dass Menschen nicht widersprechen, weil sie sich eben noch nicht entschieden haben und dann im Fall der Fälle womöglich zu Organspendern werden, obwohl sie es nicht aktiv gewollt haben. Und das, finde ich, eben ist unlauter. Und lassen Sie mich bitte noch einen Satz zu den Zahlen sagen. Wir wissen, dass von den 27.258 Todesfällen im Jahr 2018, die an einem Hirntod verstorben sind, nur 8,2% dieser potenziellen Organspenderinnen, Organspender überhaupt an die DSO, die Deutsche Stiftung Organspende, gemeldet wurden. Also da liegt wirklich der Hase im Pfeffer. Da müssen wir dran. Das geht um die Abläufe, das geht um die Strukturen. Und das ist der entscheidende Weg, um zu mehr Organspenden zu kommen. Weil das ist ja keine Frage, Organspende rettet Leben.
Gut, das ist das Strukturproblem innerhalb der Krankenhäuser. Sicherlich kommen wir darauf noch. Aber ich habe versprochen, die Hörer haben nach 21 Uhr das Wort. Und Werner Sperling aus Nahrendorf. Guten Abend, Herr Sperling.
Schönen guten Abend, Herr Pohrmann, und guten Abend in die Runde.
Was meinen Sie denn zur Widerspruchslösung?
Ich bin dagegen. Also ich habe für mich ganz klar entschieden, wie ich das haben möchte. Ich habe gesagt, also ich möchte keine Organentnahme haben. Ich habe das also mit meinen Angehörigen besprochen und ich habe das auch dann in meinem Testament deutlich dokumentiert. Habe mich also sehr, sehr intensiv mit dem Sterben auseinandergesetzt und weiß also ganz genau, was ich möchte und was ich definitiv nicht möchte. Was ich vermisse, ist die Einrichtung eines Zentralregisters, in dem man seine Entscheidung auch dann dokumentieren kann. Und ich hoffe, dass das BfArM, also die Bundesbehörde für Arzneimittel, Medizinprodukte, dann also auch dann tätig wird.
Mhm. Herr Sperling, wir sind ja heute bei dem Thema, man soll sich damit beschäftigen. Das haben Sie getan. Und diese Beschäftigung soll dazu führen, ja, ich kann ein Nein sagen. Können Sie denn verstehen, dass Menschen sich ja gezwungen fühlen, genötigt fühlen vom Staat durch diese Widerspruchslösung? Wenn du nicht Nein sagst, bist du ein Spender?
Also ich glaube, dass da ein bisschen Aufklärungsbedarf besteht. Wenn jemand dieses Wort irreversibler Hirntod hört, dann versteht er das vielleicht also auch wirklich synonym mit einfach tot sein.
Mhm. Ne? Ja, verstanden. Und?
Und dann liegt es nahe zu sagen, okay, wenn ich tot bin oder wenn jemand tot ist, dann ist das sowieso egal. Also da gibt es einen Aufklärungsbedarf.
Wenn Sie sich so intensiv damit beschäftigt haben, haben Sie dabei auch an Ihre Angehörigen gedacht?
Ja, selbstverständlich. Deswegen habe ich das ja auch testamentarisch festgelegt und mit Ihnen bis vor besprochen, was ich alles möchte und was ich definitiv nicht möchte. Und ich habe meine Bestattungsformalitäten geklärt, ich habe mein Testament gemacht, wie gesagt. Ich habe das alles niedergelegt, damit meine Angehörigen dann also auch aus dieser Notsituation rauskommen, zu entscheiden, wenn dann möglicherweise Gewebestrukturen noch verwertbar wären.
Ich frage mal die Professorin Dr. Claudia Wiesemann, wenn Sie das hören, Frau Wiesemann, Sie sind zuständig für Ethik und Geschichte der Medizin in Göttingen. Ist Herr Sperling ein Vorbild?
Ich finde das hervorragend, wenn Sie das so für sich gehandhabt haben. Ich hoffe, dass Sie auch mit Ihren Angehörigen so darüber gesprochen haben. Das ist ja immer wichtig, dass die dann auch diese Dinge über Sie wissen. Diese Art von Klarheit zu erlangen, die ist sicher ein ganz großer Gewinn. Ich höre Ihre Stimme an, Sie sind auch schon ein bisschen älter. Es geht ja hier um die Frage, kann man das von Menschen in jeder Alterslage erwarten und wie Frau Kappert-Gonter sagt, auch in jeder menschlichen schwierigen Lage erwarten, dass sie sich so ausführlich damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Ich glaube, dass diese Erwartungen können wir nicht voraussetzen. Wir können nicht einfach Menschen zwingen, egal mit welchen aktuellen Sorgen sie sich gerade befassen. Sie haben vielleicht ein behindertes Kind bekommen, sie stecken selbst in einer Lebenskrise und können sich mit solchen Fragen nicht in dem Maße auseinandersetzen, sehen das auch noch nicht so auf sich zukommen. Und auch das, meine ich, muss man respektieren. Es ist gut, dass wir immer wieder daran angehalten werden, zu wissen, dass es auch Menschen gibt, die auf ein Organ warten. Aber es muss auch die richtige Zeit kommen, um sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen.
Darf ich mal ganz kurz einfügen?
Ja, Frau Sitt, ich wollte Sie gerade ansprechen, was Sie zu dem Argument sagen, dass der Mensch nicht grundsätzlich in jeder Altersphase, in jedem Zustand, in dem er sich gerade befindet, vielleicht mit dieser Frage beschäftigen mag oder kann.
Das ist mir ist wirklich wichtig, da auch
das können.
Das kann zu sagen, das mag, das klingt immer so, als wenn wir alle lauter irgendwie bequeme und faule Egoisten wären, aber wir wissen doch, das Leben ist nicht eins der einfachsten.
Na, das sind doch die Menschen aber gar nicht.
Und Organentnahme ist ein Thema von sehr vielen schwierigen Themen, mit denen wir uns im Laufe unserer Biografie auseinandersetzen müssen.
Also meine Erfahrung, nicht nur in dieser Frage der bioethischen Entscheidung im Bundestag, sowohl bei der damaligen Diskussion um die Sterbehilfe, als auch jetzt bei der Frage, wie gehen wir mit Organspende um, habe ich den Eindruck gewonnen, dass sehr viele Menschen sich sehr bewusst mit diesen Themen auseinandersetzen und mithin. Wir haben vorhin gehört, dass etwa stabil über 80% der Bevölkerung der Organspende positiv gegenüberstehen. Also machen wir jetzt mal bitte ein Gleichgewicht nicht auf von Einzelfällen, in denen in der Tat Lebenssituationen schwierig sein können, wo diese Entscheidung schwer fällt. Ich mag auch nicht nachvollziehen, dass uns unterstellt wird, im Übrigen ist das jetzt schon so, dass 16-Jährige durchaus herangezogen würden zur Organspende, dass 16-Jährige nicht in der Lage sind, solche Tragweite von Entscheidungen zu begreifen. Und im Übrigen sehen wir gerade, dass wir eine sehr politische und eine sehr bewusste Jugend haben, die sich an unterschiedlichen politischen Themen auch auf den Straßen mit den Dingen auseinandersetzt. Letzte Anmerkung. Wir haben ausdrücklich in unserem Gesetz festgehalten, dass für Spender die nicht in der in der Lage sind, Wesen, Bedeutung und Tragweite einer Organspende zu erkennen und ihren Willen danach ausrichten können, dass die ausdrücklich nicht herangezogen werden. Das ist eigentlich habe ich ausdrücklich angeregt, nachdem zu Recht Ulla Schmidt angemahnt hat, dass wir diese Bevölkerungsgruppe mitdenken müssen. Und deshalb ist das auch in diesem Gesetzentwurf so aufgenommen worden.
So, Andreas Sommers aus Hennstedt-Ulzburg. Guten Abend, Herr Sommers.
Schönen guten Abend an Ihre Experten.
Ja, was sagen Sie zur Widerspruchslösung?
Also ich selber schließe mich meinem Vorredner, dem Herrn Sperling, an. Ich selber bin gegen Organentnahme, ganz klar, ich möchte richtig sterben. Aber davon mal abgesehen, das Thema Organspende geht seit so vielen Monaten und Jahren durch die Medien. Also jeder, der sich damit befassen möchte, hat die Gelegenheit dazu gehabt, es zu tun. Die Krankenkassen haben Organspendeausweise verschickt, an jeden. Das heißt, im Grunde genommen, wenn da nicht genügend Rücklauf kommt, dann wollen die Leute keine Organe spenden. Und wenn Sie 100 Leute fragen, ob sie für den Weltfrieden sind, werden auch 80 oder 90 davon sagen, dass sie dafür sind. Aber wenn es an die konkrete Durchsetzung geht, dann sieht es meistens sehr viel anders aus. Und das schätze ich bei der Organspende ganz genauso ein. Und ich finde, das sollte von der Politik schlicht und einfach akzeptiert werden. Und da jetzt noch irgendwo so ganz hintenrum mit der moralischen Keule zu kommen und es wurde auch oft einmal das Wort Solidarität benutzt, ja, schön, für Menschen, die nicht sehr selbstbewusst sind, mag das vielleicht auch irgendwo ein sanfter Druck sein, aber ich finde es einfach nicht fair. Also ich denke, jeder hat die Gelegenheit gehabt, sich dazu zu äußern und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und die Menschen, die es nicht getan haben, aus meiner Sicht, die wollen es eben nicht.
Wie haben Sie das selbst gehandhabt? Darf ich Sie das fragen?
Ich habe es in meinem Testament geregelt. Also auf das Alter zurückzukommen, ich bin 55, also ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre. Nein, also ich habe das ganz klar mit meiner Frau, mit meinen Geschwistern abgesprochen, auch meine Gründe dargelegt, warum ich nicht der Organspende zustimme. Von daher bin ich mit dem Thema durch.
Haben das für sich geklärt. Sie haben was Interessantes gesagt, Herr Sommers. Sie haben gesagt, wenn man die Menschen fragt, seid ihr für den Weltfrieden, sagen alle ja, aber dann die konkrete Umsetzung ist eine andere Zahl.
Natürlich.
Herr Dr. Kaufmann von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, alle oder viele Menschen sagen, Organtransplantation oder Organspende finde ich toll, finde ich wichtig, ja. Aber wenn es dann um das tatsächliche sich bereit erklären geht, dann haben wir es mit einer wesentlich geringeren Zahl zu tun. Hat Herr Sommers recht mit seinem Weltfriedensmodell?
Das kann ich jetzt auf den Weltfrieden bezogen jetzt nicht sagen.
Nein, aber es war ja nur sein Bild, sein Beispiel.
Ja, natürlich ist das immer ein Argument, was gerne dann mal angebracht wird. Aber selbst wenn Sie da ein paar Prozent jetzt abziehen, weil Sie sagen, dass also erstens finde ich schon mal schwierig, den Leuten einfach dann Unsicherheit zu unterstellen, wenn sie sich in einer bestimmten Richtung äußern. Ja, es ist ja keine Sanktionierung dabei.
Wie sind die Zahlen?
Herr Kaufmann, Sie kennen doch auch die Zahlen von der DSO, dass die Zustimmungsrate, wenn die Angehörigen erst einmal gefragt werden, ist sehr hoch. Das darf man doch auch mal sagen, oder? Da gibt es keinen Widerspruch zwischen der bekundeten bekundeten Befürwortung der Organspende und auch der tatsächlichen Bereitschaft von Angehörigen dann auch ihre Einwilligung zu geben.
Naja, das ist ein Unterschied.
Das muss uns ja wirklich auch nochmal veranlassen, darüber nachzudenken. Sie möchten nicht gerne über Strukturprobleme im Krankenhaus reden.
Darf ich mal kurz Spielregeln austeilen? Wir reden über einen Aspekt und den erörtern wir und dann reden wir über einen neuen Aspekt, Frau Wiesemann. Ich habe die Strukturprobleme im Krankenhaus nicht vergessen. Wir sind bei der Frage, wenn Menschen sagen, ja, ich bin für Organspende, aber es tatsächlich zur Handlung kommen muss, gibt es da eine große Schere?
Ja, das ist ja eben das Problem, dass wir hier in Deutschland bisher nur am Ende diese ausgefüllten Organspendeausweise eben haben, beziehungsweise die Angehörigen, die, wenn wir Glück haben, in Form praktisch von Zeugen auftreten können und sagen, ja, wir haben darüber gesprochen und die Antwort war ja oder nein. Dann ist ja alles gut. Das sind die einfachen Lösungen. Das Problem ist, wenn Angehörige in die Situation kommen, den mutmaßlichen Willen festzustellen, beziehungsweise aufgrund ihrer eigenen Werthaltung zu argumentieren, dass dann natürlich auch Unsicherheiten auftreten und sagen, oh Gott, jetzt tun wir dem eventuell Unrecht. Und deswegen ist, in 2019 war es so, dass irgendwie 41% Prozent aller Ablehnungen alleine auf die alleinigen Entscheidungen der Angehörigen beruhten in solchen Prozessen. Das waren alles wiederum, ich sage jetzt mal, alleingelassene Angehörige.
Die nicht genau wussten, was ist jetzt richtig oder falsch. Ja. Martin Gradert aus Dithmarschen. Guten Abend, Herr Gradert.
Guten Abend in die Runde. Guten Abend. Ja, ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Ich hatte 1994 einen schweren Verkehrsunfall und bin angeblich auf dem OP-Tisch verstorben, weil ich eine offene Halsschlagader hatte und bin daher angewiesen gewesen auf Blutspenden, also Lebensspenden, Blutplasma. Und möchte dann auch noch ins Feld werfen, hier, es gab dann Aufrufe später im Jahre, Rückenmarkstransplantation, auch Lebensspenden, also alles auf freiwilliger Basis natürlich. Und ich verstehe jetzt nicht, wenn ich tot bin, also hirntot bin. Ich hatte das eben Ihrer Vormoderatorin gesagt am Telefon, das wird ja nicht vom einen Arzt festgestellt, sondern von zwei unabhängigen Ärzten, die unabhängig voneinander feststellen, dass ich wirklich hirntot bin, obwohl lebenserhaltende Maßnahmen mich scheinbar noch am Leben erhalten, obwohl ich gar nicht mehr zurück ins Leben kommen kann. Warum sollte ich denn nicht weiteres menschliches Material für andere Leben spenden? Man hat mir geholfen, am Leben zu bleiben. Warum sollte ich denn nicht anderen Menschen helfen, am Leben zu bleiben?
Das heißt, für Sie ist die Widerspruchslösung eigentlich gar kein Thema. Für Sie ist klar, ich bin bereit, Organe zu spenden.
Ich bin bereit und das schon seit über 20 Jahren. Ich habe auch den Ausweis in meiner Geldbörse und ich bin auch bereit. Und ich bin tablettenabhängig seit meinem Unfall. Also meine Organe sind wahrscheinlich durch die Tabletten nicht mehr so unbedingt gebrauchbar. Aber wenn es nur meine Hornhaut von den Augen ist, die geräuschlich sind, das würde ja auch schon reichen.
Herr Gradert, vielen Dank für Ihren Anruf. Sie sprechen ein Thema, was ich kurz mal anschneiden möchte, und zwar mit Herrn Kaufmann. Wie ist das? Viele Menschen denken, Organspende aus meiner Sicht, ich bin erstens zu alt und zweitens habe ich womöglich Krankheiten, die meine Organe gar nicht tauglich machen für eine Spende. Ist das ein gängiges Vorurteil oder ist da was dran?
Sowohl als auch. Also von einem zweiten Fall. Es ist ein gängiges Vorurteil. Das erleben wir ganz häufig in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, dass so ein Missverständnis darin besteht, dass das Ausfüllen eines Organspendeausweises und ein Ja ankreuzen gleichbedeutend ist mit einem medizinischen Gutachten über sich selber. Das ist natürlich nicht der Fall. Also ich erlebe Menschen, die mich fragen, na ja, ich würde ja gerne Organe spenden, aber ich bin ja Diabetiker. Da kann ich doch sicherlich gar keinen Ausweis ausfüllen. Das ist natürlich nicht der Fall. Mit so einer Bereitschaft erklären Sie ja nur, dass Sie prinzipiell bereit sind, wenn Sie in Frage kämen als Spender, Organe zu spenden, beziehungsweise welche. Das können Sie auf einem Organspendeausweis ganz differenziert angeben. Ob es dann tatsächlich dazu kommt, denn Sie können ja im weiteren Verlauf Ihres Lebens tatsächlich vielleicht Krankheiten akquirieren, die nachher eine Organspende ausschließen. Das ist die Aufgabe auch der DSO und der Klinikärzte, dann im Fall der Fälle zu klären, ob Sie überhaupt als Organspender in Frage kommen. Und die zweite Frage, Altersgrenze, ganz klar nein, es gibt keine Altersobergrenze für Organspende. Es wird immer auf das auf den individuellen Zustand der Körperfunktionen geschaut. Und wir haben auch schon erfolgreiche Organspenden bei 80-Jährigen und 90-Jährigen durchgeführt.
Sie haben das Wort Klinik angesprochen und jetzt tue ich Frau Wiesemann den Gefallen, die gesagt hat, ich mag darüber nicht sprechen. Das stimmt nicht, Frau Wiesemann. Wir kommen jetzt zu den Strukturproblemen innerhalb der Krankenhäuser und innerhalb der Organvergabe. Ich würde es gerne mal auf eine Frage zuspitzen. Frau Wiesemann, bräuchten wir diese ganze Debatte der Widerspruchslösung nicht, wenn die Kliniken besser organisiert wären?
Also es gibt eine ganz seriöse Studie, die sagt, dass wir in der augenblicklichen Situation bei einer deutlich verbesserten Meldesituation der Krankenhäuser die Zahlen verdreifachen können, die Organspendezahlen verdreifachen können. Das ist eine seriöse Untersuchung gewesen, die eine Vielzahl von Krankenhäusern einbezogen hat
und die
Todesfälle sehr systematisch analysiert hat. Und das Problem ist, ja, das weiß man im Grunde nicht genau. Natürlich sind es auch Strukturen, Strukturprobleme. Es werden die Krankenhäuser nicht gut finanziert für das, was sie da an Aufwand betreiben. Aber meines Erachtens noch wesentlicher ist es, die Mitarbeiter müssen motiviert sein, diesen zusätzlichen Aufwand, der das bedeutet, zu erbringen. Und sie müssen das Gefühl haben, ich mache jetzt auch ganz genau das Richtige, was ich tue. Und da glaube ich, an diesen organisationsethischen Fragen hängt wirklich viel. Und das ist zu wenig reflektiert, weil in der Öffentlichkeit dieser Reflex vorherrscht, es sind immer nur die bequemen Bürgerinnen und Bürger, die nicht spenden.
Das heißt, Sie sind bemängeln sozusagen auch den Berufsstand des Transplantationsbeauftragten?
Nein, die sind ganz im Gegenteil, die sind natürlich ganz außerordentlich wichtig. Die gibt es nur noch immer nicht in allen Häusern. Das ist jemand, der macht das sozusagen nebenamtlich, neben einer normalen ärztlichen Tätigkeit. Das alleine ist schon eine Schwierigkeit in dieser Situation. Der muss natürlich seine Kolleginnen und Kollegen überreden, Organisationsaufwand, menschliche Energie da reinzustecken, überhaupt erstmal die DSO zu kontaktieren, die vielen vorbereitenden Maßnahmen zu unterstützen. Das in einer Situation, in der man ohnehin schon oft überarbeitet ist, da stecken eine ganze Menge Schwierigkeiten allein in diesem praktischen Ablauf. Und ich rede jetzt noch nicht davon, dass es dazu ja auch sozusagen eine innere Bereitschaft gehört, genau das Richtige zu tun. Es ist ja kein Zufall, dass nach dem Organspendeskandal gerade in den Krankenhäusern die Meldezahlen so eingebrochen sind. Da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gesagt, warum soll ich für solche Leute sagen, eine Überschicht, Überstunde fahren. Das war doch am Ende die demotivierende Aussage des Organspendeskandals.
Herr Burmann, darf ich dazu was sagen?
Aber natürlich, klar, mischen Sie sich ein.
Vielen Dank. Wir haben ja im Deutschen Bundestag, und zwar mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD, die abgelehnt hat, ein Strukturverbesserungsgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz ist am 1. April letzten Jahres in Kraft getreten und das regelt viele Dinge, von die Frau Professor Wiesemann ja eben zu Recht angesprochen hat, beispielsweise, dass die Transplantationsbeauftragten zukünftig im Rahmen ihrer Tätigkeit auch frei von anderen Tätigkeiten gestellt werden soll, dass die Refinanzierbarkeit für die Krankenhäuser besser werden muss, was ja entscheidend ist, weil bis dieses Gesetz in Kraft trat, war es tatsächlich so, dass die Krankenhäuser ein Defizit gemacht haben, wenn sie Menschen zur Organspende gemeldet haben. Das war natürlich ein eklatanter Fehlanreiz. Und wir gehen davon aus, dass dieses Gesetz jetzt Wirkung entfalten wird. Was in diesem Gesetz noch nicht geregelt ist, was überher noch unbedingt geregelt werden muss, ist, auch das hat Frau Professor Wiesemann ja eben zu Recht angemahnt, dass die Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen deutlich mehr Zeit benötigen. Das heißt, auch mehr Personal in die Intensivstation und auch noch besser ausgebildet und geschult werden sollen für diese Prozesse. Weil das wissen wir ja aus dem ganzen Medizinbetrieb, aber generell, das, was man gut gelernt hat, wofür man Zeit hat, wo man die Abläufe wirklich kennt und verinnerlicht hat, das macht man auch besser und lieber. Wir haben im Moment noch die Situation, dass Menschen einfach sich auch verunsichert fühlen, Pflegekräfte, auch ärztliches Personal. Wie geht das überhaupt mit den Meldungen? Und das sind Dinge, die kann man verbessern. Und da sind die Krankenhäuser zurzeit dabei, das zu verbessern. Und ich zumindest habe große Hoffnung, dass wir dadurch zu deutlich besser, also mehr Organspenden, also einer besseren Organspenderate auch kommen werden.
Wir bekommen hier zahlreiche Mails. Ich will Ihnen ein paar vorlesen. Julia Schulz schreibt: Zwei Anmerkungen zu der Frage. Wichtig fand ich den Satz, dass es unsere Verantwortung sei, den Schwächsten zu schützen. Vielen Dank dafür. Bei dieser Diskussion schwingt für mich die unausgesprochene, vielleicht tabuisierte Logik mit, dass Menschen mit ihren Körpern zu einer an den Markt orientierten Ressource werden. Dahinter steckt natürlich auch das Misstrauen, wenn es um Spenden geht. Ich finde, es ist ein Widerspruch, noch warme Menschen zu schlachten, auf der anderen Seite todkranke Menschen zu verweigern, Medikamente zu erhalten, mit denen sie sich selber töten können. Da macht Herr Schwarzer aus Winsen ein anderes Thema auf, aber es bewegt ihn auch, wie ist damit umzugehen. Dann haben wir einen Hinweis bekommen von Frau Schmidtke aus Basinghausen. Sie hat uns darauf hingewiesen, dass der Organspendeausweis nicht gleichzusetzen ist. Es werden mir Organe entnommen, sondern der Organspendeausweis zeigt lediglich meine Bereitschaft. Richtig?
Ja, völlig richtig.
So ist es richtig. Es ist eine Bereitschaft, aber nicht automatisch werden mir dann Organe entnommen. Peter Weber aus Hannover. Guten Abend, Herr Weber.
Ja, schönen guten Abend an das Team. Ja, es geht also bei dieser Sache um das Vertrauen. Sie können sich ja erinnern, was 2012 da in Regensburg und in Göttingen passiert ist, was in diesem Jahr, letzten Jahr in Braunschweig auch vor Gericht verhandelt worden. Dieser Arzt ist aber nicht rangezogen, weil es kein Gesetz gibt. Und der Arzt erwartet auch noch eine Entschädigung, weil er jetzt in Libanon ein Einkommen bekommen könnte, wo er viel Geld verdient, erwartet er noch vom Land Niedersachsen, dass er auch noch Entschädigung bekommt.
Herr Weber, wir können diesen Fall nicht ganz nachvollziehen, weil es ein sehr spezieller Fall ist. Meine Frage an Sie, Herr Weber, wir diskutieren heute Abend über die Widerspruchslösung, also nur derjenige, der Nein sagt, dem werden keine Organe entnommen. Wie sehen Sie das?
Ja, das habe ich ja verstanden. Verstehen Sie, wo ich darauf aus möchte? Ich möchte, dass wieder ein Vertrauen reinbringt. Es ist ja damals bei dieser Sache, was passiert ist vor langer Zeit, ist ja die Spendenbereitschaft erheblich zurückgegangen. Mhm. Ich möchte, dass Vertrauen reinkommt. Was mich an dieser ganzen Sache jetzt, dass dieser Arzt oder dass keine Gesetzesänderung angenommen wird, dass diese Sache rangezogen wird, dass gesetzlich verboten wird, dass dieser Arzt auch wirklich bestraft wird, auch seine Approbationsordnung gesperrt wird. Mhm. Und solange wir dieses Gesetz nicht haben, kann doch kein Vertrauen aufgebaut werden. Ich bin nicht dagegen eine Organspende, aber ich möchte, dass wir in der Allgemeinen wieder ein Vertrauen bekommen. Hm. Und dieses Vertrauen kann ich doch nur, wenn ich dieses Gesetz ändere und jetzt wirklich in Gang bringe.
Gut, dann stellen wir mal die Vertrauensfrage, Herr Dr. Kaufmann von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Erstmal, welche Rolle spielt dieser Vertrauensverlust in diesem ganzen Umfeld Organspende?
Ich glaube, also auch wenn es wieder die Zahlen, diese Befragung BZGA, die wir schon ein paar Mal ja zitiert haben, die sind ja schon seit vielen, vielen Jahren da. Und selbst in dieser Phase nach 2012, wo ich nochmal ganz klar sagen muss, es war kein Organspendeskandal. Es hat nie einen Organspendeskandal gegeben. Es ist ein Skandal auf der Verteilung von Zuordnung gewesen. Also um das auch mal auseinander, so, wir reden ja über Organspende eigentlich. Das ist bisher zum Glück und ich denke auch weiterhin völlig skandalfrei. Dass 2012 diese Ereignisse, diese Manipulation der Warteliste, das hat erhebliche Konsequenzen gehabt, auch in der Gesetzgebung. Es sind, erstens ist das, was damals nicht strafbar war, weil es, da hat der Zuhörer natürlich völlig recht, kein Gesetz gab, ist mittlerweile strafbar. Das heißt, das kann so unbestraft nicht wieder passieren. Es sind ganz erhebliche Überwachungsmechanismen eingeführt worden, dass die Transplantationszentren regelmäßig kontrolliert werden, dass alle Entscheidungen zum Thema Wartelistengruppierungen im Sechs-Augen-Prinzip getroffen werden müssen. Das hat ganz erhebliche Konsequenzen gehabt und jedes Jahr legt ja jetzt auch die Prüfungsüberwachungskommission der Bundesärztekammer die Prüfberichte der Zentren vor. Also ich denke, wir haben eins der sichersten Transplantationssysteme der Welt.
Sie schaffen also wieder Vertrauen.
Ich denke, ja, es ist auf jeden Fall da.
Nina Boxberger hat uns geschrieben aus Rostock. Ich bin 26, habe ein naturwissenschaftliches Studium hinter mir und bin derzeit Doktorandin in der medizinischen Grundlagenforschung. Ich halte es für meine menschliche Pflicht, anderen Menschen, die schwer krank sind, zu helfen, sofern man das kann. Und mit einer Organspende kann man das, ohne dass es einen etwas kostet. Denn man ist ja schließlich schon tot, wenn es passiert. Frau Kappert-Gonter von den Grünen, ist das nicht ein Satz, man ist ja schon tot, wenn es passiert, dass man sich eigentlich, ich bin mal etwas flapsig und zynisch, gar keine Gedanken darum machen müsste?
Ja, die Gedanken kann sich ja jeder nur für sich selber machen. Also ich stimme natürlich als Ärztin zu, Hirntod bedeutet Tod, es ist irreversibel und dieser Mensch kommt nicht mehr zum Leben. Und ich habe ja auch erläutert, dass ich für mich genau diese Entscheidung schon seit vielen Jahrzehnten getroffen habe, dass ich im Fall der Fälle Organspenderin sein möchte. Und die Kollegin hat diese Entscheidung auch getroffen und viele, viele andere auch. Und das ist gut für die Menschen, die auf eine Spendeorgan dringend warten. Aber das ist eine zutiefst persönliche Frage, die wirklich jeder und jede nur für sich selber treffen kann. Und darum sage ich ja, Schweigen darf in einer so tiefst persönlichen Frage eben nicht Zustimmung bedeuten, sondern das muss jeder für sich entscheiden. Möchte ich das nicht? Wie ist meine Einstellung zu diesen letzten Dingen? Und darum ist es gut, wenn sich möglichst viele Menschen aktiv dafür entscheiden. Und das ist übrigens auch etwas, was in der Anhörung ein Betroffener gesagt hat, weil wir ja die Betroffenenperspektive, die ist uns ja natürlich extrem wichtig. Wir wollen ja, dass den Menschen geholfen wird. Und der hat gesagt, ich bin so dankbar für dieses Geschenk der neuen Niere, die ich bekommen habe. Aber es ist für mich elementar wichtig, dass ich weiß, dass dieses Geschenk auch bewusst gegeben wurde. Und für ihn kommt es eben nicht in Frage, die Widerspruchsregelung einzuführen, weil er sagt, dann kann ich mir nicht sicher sein, dass dieses Organ, was ich erhalte, auch wirklich von jemandem stammt, der Organspender sein wollte. Und das ist aber entscheidend.
Christian Evers in Kiel. Guten Abend, Herr Evers.
Schönen guten Abend. Ich hätte erstmal eine Frage an die Experten. Ich las heute in der Presse, dass in Spanien das mit dem Hirntod nicht so prekär gesehen wird und zusätzlich die Frage der Vergütung, wie es stand, geklärt wurde. Soll es etwa heißen, dass man als Angehöriger eine Vergütung erhält, nach dem Motto, die Angehörigen sind blank, nehmen Sie alles raus?
Herr Kaufmann, wie ist das in Spanien?
Nein, also alle Länder haben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Es gibt Länder, da werden zum Teil, sagen wir mal, bestimmte Unterstützungskosten im Sinne von Beerdigungskosten übernommen im Rahmen, also für Organe als Anerkennung, auch als gesellschaftliche Anerkennung für Organspender, dass zum Beispiel, wie gesagt, Beerdigungskosten übernommen werden. Sowas in der Größenordnung. Das ist sicherlich da. Das ist in Deutschland ganz klar nicht der Fall.
Herr Evers, noch eine Frage?
Nur am Rande eigentlich. Ja. Die andere Sache, die ich sagen wollte, ist, dass eigentlich die Frage der Solidarität ist eigentlich bei vielen Menschen vorhanden. Das sieht man ja schon daran, dass man einen nahen Angehörigen auch die Hälfte seiner noch vorhandenen Reserveorgane zu Lebzeiten spendet. Also das ist in der Tat eine Sache, da ist man durchaus solidarisch. Man würde ja auch nicht verlangen von jemandem, der finanziell sehr gesund dasteht, dass er nun mit seinem übrigen Geld, was er vielleicht über hat, so 500.000 Euro, die Toten, die Gefährdeten in der Welt, die verhungern, einfach so unterstützt. Also ich glaube schon, das muss freiwillig sein. Es geht auf gar keinen Fall, dass man da sagt, Widerspruchslösung. Ich kenne Personen, die 90 sind, die 50 sind, die 20 sind, die es jeweils diese Entscheidung auf nächstes Jahr aufschieben.
Wie ist Ihre Entscheidung, Herr Evers?
Meine Entscheidung ist, dass mein Spenderausweis seit dem damaligen Ärgernissen irgendwie hier auf dem Schreibtisch liegt und schon seit Jahren. Ich habe noch nicht entschieden.
Aber Sie bewegt Sie das jetzt, diese Debatte, ich muss mich entscheiden? Ist da gewisser Druck?
Schon, ich glaube, es muss freiwillig sein. Das wird, das muss darauf hinauslaufen, auf die Erlösung der Grünen, weil einfach es nicht geht zu sagen, dieses wird verlangt. Ich kenne Personen, die sind auch nicht psychologisch krank, ganz normal. Die schaffen es trotzdem wegen des Alltags nicht, diese tonnenschwere Frage zu
Ich finde das ein interessantes Wort, Herr Evers, das Wort Freiwilligkeit. Frau Sitte, Sie haben den Gesetzentwurf mitentwickelt. Ich bitte Sie immer jetzt um eine kurze Antwort, weil wir viele Hörer haben und die würde ich ungern vernachlässigen. Haben Sie darüber nachgedacht, es muss freiwillig bleiben?
Es ist freiwillig. Es bleibt freiwillig. Sie haben jetzt die Aufgabe, sich aktiv zu entscheiden, also einen Organspendeausweis auszufüllen oder Ihren Angehörigen mitzuteilen, dass Sie zur Organentnahme bereit sind, zur Organspende. Und es ist auch bei uns eine freiwillige Entscheidung zu widersprechen. Wie gesagt, immer ohne Angabe von Gründen. Das Bundesverfassungsgericht.
Aber lassen Sie mich das nochmal klar sagen. Die Freiwilligkeit besteht darin, dass ich widersprechen muss. Ich werde zum Organspender, wenn ich nicht widerspreche. Da ist doch keine Freiwilligkeit
Natürlich ist da eine Freiwilligkeit, weil Sie haben die Entscheidung bei sich. Es ist jeweils ein aktiver Akt, zu widersprechen oder sich dafür zu entscheiden. Die Entscheidung bleibt letztlich vollständig bei Ihnen. Was mir im Übrigen ein bisschen Sorgen bereitet, das ist auch der Punkt, warum ich im Bundestag gesagt habe, ich will ausdrücklich aus der Perspektive der Erkrankten und Wartenden. Wir reden hier in der Regel über Menschen, die mitten im Leben stehen, die vergleichsweise vermutlich gesund sind und stehen einer Gruppe von etwa 10.000 Menschen gegenüber, die im Angesichts des Todes von uns auf uns schauen und fragen, wie kann man uns besser helfen? Deshalb habe ich vorhin gesagt, da liegt eine Verantwortung. Und wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt, wir sind Menschen als Menschen gemeinschaftsgebunden und bezogen. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich entschieden, diese Widerspruchslösung mit zu unterstützen.
Ursula Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Frau Reifenberger.
Guten Abend. Ich habe mich vorhin gefreut, dass sich jemand gemeldet hat aus der Empfängerperspektive. Ich möchte mal den Gedanken einbringen, dass sonst in allen Dingen im Leben, wo es um das den Begriff Solidarität geht, von Gegenseitigkeit die Rede ist. Warum soll nicht jemand, der etwas nicht empfangen will, selbstverständlich damit auch nicht etwas nicht geben will, damit selbstverständlich auch kundgetan haben, dass er es nicht empfangen will? Also das geht nicht an, dass jemand sagt, na ja, also wenn ich in die Lage komme, freue ich mich schon, wenn ich was kriege, aber dass ich jetzt was unterschreibe, das muss ich mir noch sehr überlegen. Da muss ich ein bisschen länger überlegen und überlege ich noch länger. Also das geht in meinen Augen nicht. Ich finde, es beruht auf Gegenseitigkeit. Mhm. Wer was im Notfall kriegen will, der soll auch für den Notfall was geben wollen.
Das wollen wir mal ethisch beleuchten, diesen Handel.
Ja.
Frau Wiesemann, ist da was, ist das negativ, unethisch?
Nicht positiv, ist negativer.
Naja, unser Begriff der Solidarität, der beruht eben ja gerade nicht auf so einem klaren Geben und Nehmen, sondern der setzt eben voraus, dass die sagen, eine Stärke haben, etwas zu geben, das tun und damit aber auch die Schwachen, die dazu vielleicht nicht in der Lage sind oder im Moment nicht in der Lage sind, damit auch mit unterstützen. Sonst hätten wir einfach nur so eine reine Vertragsbeziehung. Das ist das Clubmodell, das Sie jetzt ansprechen. Das Clubmodell sagt, wir machen einen Vertrag auf. Wer irgendwas reingibt, der kriegt auch genau das Gleiche wieder raus. Das ist nicht der Gedanke der Solidarität. Und
ja,
wie Frau Kabat-Gonter eben schon sagte, die Welt besteht aus so unterschiedlichen Menschen und in sehr unterschiedlichen Lebenslagen und manche können sich tatsächlich vielleicht auch diese Ernsthaftigkeit ihrer eigenen Erkrankung noch gar nicht vorstellen, was das bedeutet, das auf sie zukommt. Ich möchte das einfach respektieren. Es gibt Menschen, die haben die Freiheit, die haben vielleicht auch die intellektuelle Freiheit, darüber systematisch und rational nachzudenken und andere haben das nicht.
Herr Kramer oder Frau Kramer, das geht aus der Mail nicht hervor, aus Niedersachsen, das ist der Ort, der angegeben wurde, hat Folgendes geschrieben. Ich finde das Auftreten von Jens Spahn und Mitstreitern sehr befremdlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass nicht wenige christliche Werte vor sich hertragen, aber kein Problem damit haben, Menschen qua Definition zum Ersatzteillager zu deklarieren, es sei denn, Mensch macht sich die Mühe zu widersprechen. Die Würde des Menschen wird hier sehr wohl angetastet, Frau Sitte. Sie stehen hinter diesem Gesetz. Wie steht das um die Menschenwürde?
Also da das ja jetzt, ich würde, oder sagen wir so, ich möchte mich gerne auf den Ethikrat beziehen. Dass ich das nicht so sehe, können Sie sich ja denken, sonst hätte ich dieses Gesetz nicht mit eingebracht. Der Nationale Ethikrat beispielsweise hat in seiner Stellungnahme von 2007 ausdrücklich festgehalten, dass die Widerspruchsregelung grundsätzlich ethisch und verfassungsrechtlich vertretbar ist, dass sie nicht gegen Weltanschauungsfreiheit verstößt und nach den Prinzipien der Verhältnismäßigkeit ein durchaus zulässiges Mittel ist, um eine dem Staat obliegende Schutzpflicht zugunsten menschlichen Lebens nachzukommen. Also das will ich nur mal sagen, das ist sozusagen das Gremium, das sich die Bundesregierung und der Bundestag geschaffen haben, um sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und deshalb habe ich es jetzt zitiert, weil wenn ich das für mich behaupte, dann kann in Augenhöhe sozusagen der Hörer sagen, nee, Frau Sitte, das nehme ich Ihnen jetzt nicht ab.
Ja,
wobei aber dass Sie sich beim Impfzwang nicht dran gehalten
haben. Darf ich einen Satz zum Ethikrat gleich sagen?
Ja, bitte? Ich würde gerne den Impfzwang mal außen vor lassen, sonst haben wir noch ein ganz neues richtig. Thema. Frau Kappert-Gonter, Sie zum Ethikrat, bitte.
Der, also was da gerade zitiert wurde, ist ja von 2007 und der aktuelle Vorsitzende des Ethikrates, Professor Dabruck, und Frau Professor Wiesemann ist ja auch Mitglied des Deutschen Ethikrates, die kann es vielleicht gleich nochmal mehr ausführen, hat sich ja ganz klar gegen die Widerspruchsregelung positioniert. Professor Dabruck hat von einer doppelten Mogelpackung gesprochen und hat hergeleitet, dass sie einerseits eben nichts nutzen wird und zweitens es ethisch nicht vertretbar ist, dass womöglich Menschenorgane entnommen werden, obwohl die das nicht aktiv so möchten. Also das ist die aktuelle Position.
Des Vorsitzenden des Ethikrates, deshalb habe ich ausdrücklich die Stellungnahme von 2007 zitiert.
Gut, fragen wir Frau Wiesemann, Sie gehört zum Ethikrat, Frau Wiesemann, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist die Position?
Ja, also wir sind uns ganz sicher nicht einig in dieser Frage. Da gehen die Meinungen genauso auseinander wie jetzt auch in der Gesellschaft und wie jetzt auch im Bundestag. Und das ist vielleicht auch tatsächlich geprägt durch die Diskussionen der letzten Jahre. 2007 hat der Ethikrat diese einstimmige Stellungnahme abgegeben, da haben Sie recht, Frau Sitte. Und insofern, es ist nicht so, dass hier der Bundestag ein völlig illegales und auch unethisch in jeder Hinsicht verwerfliches Unterfangen plant. Natürlich kann man gute Gründe für die Widerspruchslösung anführen. Wir diskutieren jetzt darüber, was ist die bessere der beiden Lösungen. Und gut. Da habe ich mich, und Herr Dabrock hat sich auch positioniert.
Wolfgang Wienicke in Wernigerode. Guten Abend, Herr Wienicke.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich bin seit 41 Jahren Neurochirurg und habe also dementsprechend viel mit dem Thema Hirntod zu tun gehabt. Das sind sicherlich viele hundert Patienten, bei denen ich in der Hirntoddiagnostik beteiligt gewesen war und auch Gespräche mit Angehörigen geführt habe. Und mir stellen sich verschiedene Fragen. Die erste Frage ist eigentlich, wenn wir so wenig Organspendeausweise haben und einen so hohen Bedarf an Organen haben, warum haben sich eigentlich nicht mehr Menschen für eine Organspende entschieden? Und ich denke, dass das so ist, liegt daran, dass es ein großes Misstrauen gegenüber dem Thema Hirntod überhaupt gibt, gegenüber dem Thema Hirntoddiagnostik und auch gegenüber dem praktischen Prozedere. Ich habe Hirntoddiagnostik gemacht in großen Kliniken mit eigener Abteilung, aber auch in kleinen Krankenhäusern, in denen es keine eigene neurologische oder neurochirurgische Abteilung gab. Und da ist schon immer wieder einiges an Ungereimtheiten aufgetreten. Und dann, das werden wahrscheinlich nicht so viele wissen, der Hirntod ist ja ein wissenschaftlich nicht wirklich untersuchtes Thema. Da ist 1968, haben sich ein paar Professoren, ich glaube es waren 14, in Harvard getroffen und haben gesagt, das ist Hirntod. Ausfallen von bestimmten Hirnnervenfunktionen und so weiter. Eine weitere wissenschaftliche Untersuchung hat nicht stattgefunden. Das heißt, ich denke, das Thema, wann ist jemand hirntot, ist überhaupt nicht in der Bevölkerung so weit diskutiert, als dass eine aktive, positive oder auch aktive, negative Entscheidung getroffen werden kann.
Herr Wienicke, hier kommt enormer Widerspruch im Studio. Ich würde gerne noch eine Mail hinzufügen zu dem, was Sie gesagt haben. Die kommt aus Lauterberg von Herrn oder Frau Wahl. Organspende von Toten. Wie tot bin ich bei einer Organentnahme? Und warum wird in der Schweiz nachnarkotisiert? Dies in Deutschland aus Kostengründen jedoch unterlassen. Tote bei Organspende. Und warum kann der Spender zu einem späteren Zeitpunkt? Das ist ein anderes Thema. Die Frage ist ja, wie ist das mit dem Hirntod? Und Sie, Herr Dr. Kaufmann, haben schon heftig den Kopf geschüttelt. Warum?
Weil da leider der historische Hintergrund zur Entstehung oder dieses Hirntodkonzeptes fehlt. Das ist eben nicht 1968. Das ist durch, Sie spielen sicherlich auf das Harvard Ad Hoc Committee an, was damals dieses Konzept übernommen hat. Dieses Konzept gibt es seit Ende der 50er Jahre. Es ist in Europa entwickelt worden, des Hirntodes, im Rahmen der Entwicklung der Narkosegeräte über die Kinderlähmung, wo eben die Beatmungsgeräte mittlerweile so gut wurden, dass man hinterher festgestellt hat, wenn man die Beatmungsgeräte ausstellte, dass diese Beatmeten nicht mehr reagiert haben.
Konkret das heißt, die Frage an den Doktor. Wenn jemand hirntot ist, trotzdem gibt es Anästhesisten, die spritzen immer noch ein Betäubungsmittel, wenn Organe entnommen werden?
Es gibt es, das hat aber etwas eigentlich mit der mit Muskelrelaxation zu tun, um auch Operationen, diese Entnahme schonender und einfacher zu machen, weil natürlich auf spinaler Ebene Einzelreflexe innerhalb vom Muskel noch da sind und es zu Kontraktionen kommen kann. Das ist etwas, was ja ganz klar differenziert wird im Rahmen der sogenannten Hirntoddiagnostik, dass es um den Komplettausfall des Gehirnes geht, also Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn, dass auf der Ebene von Bauchwandmuskulatur zum Beispiel noch ein Reflex auslösbar ist, ist etwas, was bekannt ist und was auch klar ist. Und um hier eine Entspannung herbeizuführen in der Muskulatur, kann man das machen. Man muss es nicht machen, man kann es machen. Das kann die individuelle Entscheidung der Ärzte sein, die an dieser Entnahme beteiligt sind.
Was macht Sie sicher oder können Sie sicher sein, dass dieser Mensch nichts spürt?
Ja.
Was macht Sie so sicher?
Ich bin mir dessen absolut sicher, weil diese Diagnostik, die durchgeführt wird, im Rahmen dessen auch gerade Schmerzreize kontrolliert. Es ist, wie gesagt, die Komplettausfall der Gehirnfunktion, der dort zweimal ja geprüft wird, also mit der auch unter Unumkehrbarkeitsuntersuchung. Und ich sehe auch dieses Konzept, was ja auch jetzt mittlerweile in der vierten Fortschreibung und der Richtlinie der Bundesärztekammer weitergetragen wird, wo ein über 50 Experten lange wieder zusammengesessen haben und auch wie in anderen Ländern das als wirklich tragfähiges Konzept bestätigt haben.
Achim Trüstau aus Kellinghusen, helfen Sie mir mal.
Achim Trüstaff.
Trüstaff, also Taff, okay.
Genau, ich würde noch einen Aspekt gerne reinbringen, der sich von dem medizinischen bisschen löst, sondern ich würde ganz gerne auf die Systematik, auf die Methodik eingehen. Was passiert eigentlich, was steckt dahinter, wenn die Entscheidung von Menschen vorweggenommen werden? Und das wird ja durch dieses Gesetz gemacht, das einfach vorausgesetzt wird, wenn du dich nicht entscheidest, dann gehen wir mal davon aus, du bist Organspender. Und wir haben gerade diese Woche auf NDR Info gehört, wie diese Mechanismen im Internet wirken. Das nennt sich nämlich Dark Shapes. Und da ist zum Beispiel die Situation so, dass jemand eine Reise bucht, da ist schon Vorauswahl, ja, Reiserücktrittsversicherung ist angeklickt, wenn du diese abwählen willst, musst du dieses Risiko eingehen, mach es mal aktiv. Und da gehen wir davon aus, in der Diskussion, das ist gerade politisch auch in der Diskussion, dass das moralisch verwerflich ist. Ja, jetzt sind wir in der Situation, dass wir über Organspende sprechen und drehen das Ganze und kommen auch über eine ethische, moralische Diskussion. Aber für mich ist da ein großer Widerspruch und ein sehr manipulativer Aspekt drin. Und das würde ich ganz gerne mal hier zur Diskussion stellen.
Ich gebe diesen Aspekt gern weiter an Frau Sitte von den Linken.
Es ist ja, wie wir anfangs schon gesagt hatten, jetzt schon die Praxis, dass sich eine ganze Reihe von Verstorbenen am Hirntod, der Hirntod wurde festgestellt, gar nicht auf der Basis der Erklärung, ob er überhaupt einverstanden war oder ist mit der Organentnahme, sozusagen diese Aufgabe, diese Entscheidung delegiert hat an die Angehörigen. Das heißt, er selber hat zu Lebzeiten keinen Einfluss darauf genommen oder eben die Angehörigen müssen für ihn zugegebenermaßen sicher auch gehen wir davon aus, dass die Angehörigen vorher mit ihm unter Umständen darüber gesprochen haben. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt schon eine Situation, wo ein Großteil der Betroffenen, bei denen Organe entnommen werden, sich vorher gar nicht explizit erklärt haben.
Gut, zum Schluss dieser Sendung, wir haben noch 3 Minuten bis zu den Nachrichten, gibt es noch eine Mail von Frank Koletzke. Er schreibt aus Wustrow, es wird höchste Zeit für eine Widerspruchslösung, denn alles andere kostet jeden Tag Menschenleben. Morgen wird abgestimmt, Frau Kappert-Gonter. Sie sind von den Grünen, haben eine andere Lösung, nicht die Widerspruchslösung vorgeschlagen, nämlich die Entscheidungslösung. Wie geht das morgen aus? Machen wir ein bisschen Kaffeesatzleserei.
Also das ist ja kein grüner Gesetzentwurf. Nee,
wie geht das morgen aus?
Ich bin vorsichtig optimistisch, dass das Gesetz zur freien Entscheidung eine Mehrheit finden wird. Und ich hoffe, dass auch eindrücklich, weil das A und O, um die Organspenderate zu verbessern, sind einerseits die Strukturen, darüber haben wir gesprochen, andererseits das Vertrauen und die Widerspruchsregelung gefährdet das Vertrauen.
Frau Sitte, wie geht das morgen aus?
Ich bin auch vorsichtig optimistisch.
Für unseren
Gesetzentwurf, ja. Ich möchte nicht, dass im Wesentlichen alles so bleibt, wie es ist, ergänzt um den Hausarzt und den Ausweisantrag. Sondern ich möchte tatsächlich auch einen Paradigmenwechsel herbeiführen im Interesse der Betroffenen.
Also die Widerspruchslösung. Ja. Frau Professorin Wiesemann vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin in Göttingen, wie geht das morgen aus im Bundestag?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es ganz hervorragend, wie sehr die Öffentlichkeit jetzt mitdiskutiert hat, wie sehr sich auch solche Medien wie der Rundfunk sich des Themas angenommen hat. Und ich finde, allein das ist es, ist schon ein ganz, ganz großer Erfolg dieser Debatte, die durch den durch die Politiker angestoßen wurde.
Herr Dr. Kaufmann, morgen aus Sicht der Medizin, wie sollte es ausgehen?
Ich hoffe, dass die Organspende gewinnt. Das auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass die Bundestagsabgeordneten den Mut haben, auch einen mutigen Schritt nach vorne zu gehen und nicht im Prinzip da zu verharren, wo wir schon seit Jahren stehen.
Und ist ein mutiger Schritt die Widerspruchslösung?
Das haben wir, glaube ich, in der Diskussion gerade eben sehr wahrgenommen.
Gut. Vielen Dank an alle, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank an alle, die angerufen haben und die uns eine Mail geschickt haben. Im Themenabend sprachen wir heute Abend über die Organspende und morgen wird im Bundestag über die Widerspruchslösung abgestimmt. Morgen Abend wissen wir dann mehr. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über die Stars im sozialen Netzwerk. Welchen Einfluss haben sogenannte Influencer? Darüber reden wir morgen. Sie können jetzt schon schreiben, ndr.de/redezeit oder Sie rufen uns morgen an, 20.30 Uhr. Welchen Einfluss haben Influencer? Das ist morgen das Thema in der Redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Machen Sie es gut, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info.